Einen schönen guten Morgen. Wir stecken ja jetzt gerade im Hits-Algorithmus. Wir hatten beim letzten Mal uns ja angeschaut, wie eine gute Ausgangsmenge, auf der man relevante Webseiten für die Suchanfrage findet, wie also so eine Ausgangssache aussehen sollte. Wir haben uns also überlegt, wie man einen Graphen, den hatten wir S-Sigma genannt, das sollte also der Basisgraph sein, ein Graph S-Sigma konstruiert aus Webseiten, der halt eine Reihe von Eigenschaften besitzen sollte, und so wie wir es gemacht haben, hoffen wir auch, dass wir wirklich viel davon erreicht haben. Wir wollen halt, dass die Basis relativ klein ist im Verhältnis zum Gesamtgraphen des World Wide Webs. Dann als zweites soll das viele relevante Seiten enthalten. Aber relevant heißt noch nicht, dass es wirklich die Antwort enthält. Relevant, es gibt viele Sachen, die sind relevant, aber nicht besonders aussagekräftig, ganz genau zu unserer Anfrage. Deswegen haben wir ja noch als drittes mit dabei, dass unsere Basis viele der Seiten mit höchster Autorität enthält. Also diesen Graphen, den haben wir beim letzten Mal konstruiert. Nicht? Wir haben mit so einer textbasierten Suche angefangen, haben dann von einer Seite, die schon in dieser, die hatten wir dann Wurzelmenge genannt, wenn wir also eine Seite in dieser Wurzelmenge haben, dann hoffen wir, wenn es denn nicht eine Seite mit hoher Relevanz ist, dann ist es vielleicht aber immer noch ein guter Hub. Nicht? Hub, das ist ja eben eine Autorität für Autoritäten. Deswegen haben wir gesagt, wenn ein guter Hub ist, dann zeigt er unter Umständen eben auf Webseiten, die hohe Autorität sind, die dann außerhalb von unserer Wurzelmenge liegen, und die haben wir dann ja mit dazugenommen. Und was wir gemacht haben, wenn eine Seite eine gute Autorität ist und schon in unserer Wurzelmenge mitliegt, dann kann es ja sein, dass wir noch Hubs übersehen haben, die außerhalb liegen. Deswegen haben wir auch nochmal die Vorgänger mit dazu genommen. Und das hat mich halt beschränkt, weil es natürlich für eine einzelne Webseite sehr viele Vorgänger geben kann. Also die Situation stellte sich halt so dar: Wenn P jetzt so eine Webseite ist, also eine Page, dann hatten wir so eine rechte Niere genommen. Das ist halt die Nachfolgemenge von der Menge P, von der Seite P. Das sind dann die Webseiten, auf die P zeigt. Und wir hatten dann halt die Vorgängermenge genommen, bezeichnet mit Gamma minus von P. Das sind die, die auf das P zeigen. Und mit, ja, wie gesagt, wenn das hier 10 Millionen sind, dann wird das halt irgendwie auf eine feste Zahl beschränkt. Von den 10 Millionen Vorgängern nimmt man dann aber nur 500 oder so. Wir wollen ja immer noch, dass die Menge relativ klein ist. Also wenn ich jetzt alle Vorgänger einer Seite mit dazu nehme, werde ich sehr schnell sehr groß. Und dann hatten wir halt noch so diese Heuristiken gemacht, dass Navigationslinks und sowas nicht ins Kalkül mit einbezogen werden. So, und das, was wir jetzt machen müssen, ist eben die Seiten mit hoher Autorität in der Basismenge identifizieren. Ja, noch haben wir einfach nur einen Graphen, sprich die Webseiten und die Links zwischen den Webseiten. Und wie finden wir jetzt da drin die Seiten mit großer Autorität? Nun, das, was jetzt da abläuft, ist, ist eine Variante von dem, was man halt einen Random Walk nennt. Random Walk, ja, das ist einfach, man folgt den Links. Und das macht man aber nicht irgendwie, sondern das macht man schon durchaus schlau. das ist eben, dass da jetzt wirklich was ausgerechnet wird. Ne? Also es ist halt nicht so, also eine Seite mit hoher Autorität sollte halt nicht nur einen großen Eingangsgrad haben, klar, ne, wenn jemand eine große Autorität ist, dann sagt jeder, ne, wenn man jemanden fragt, wer ist denn der Experte dafür, dann sollten halt viele immer auf den Experten fragen. Ne. Mein Beispiel vom letzten Mal war ja das mit dem Studienservice Center. Wenn Sie eine Frage haben und damit zu mir kommen, dann sage ich, weiß ich auch nicht, aber gehen Sie mal ins Studienservice Center. Das ist dann halt, dass ich einen Link gelegt habe auf das Studienservice Center. Und dann sagen Sie, oh, dem traue ich nicht, gehe ich nochmal zu einem anderen Prof und frage den auch. Und dann sagt er auch wieder, habe ich keine Ahnung von, aber gehen Sie mal zum Studienservice Center. Also ja, da ist dann ein hoher Grad, der dann eben auf das Studienservice Center zeigt. Aber das, was ich gerade noch auch gesagt habe, Morgen. Was ich ich habe es noch nicht gesagt, aber schon so angedeutet. Wir haben jetzt hier an der Uni mehrere Studienservice-Zentren. Es gibt ja das der Technischen Fakultät, dann gibt es das für die Informatik, dann gibt es eins für Medizintechnik. Und hohe Autoritäten haben alle die. Und wenn Sie jetzt mich sozusagen als einen Experten befragen, dann sage ich, da gibt es ein Studienservice Center und da gibt es eins und da gibt es eins. Und dann gehen Sie zu jemand anders und der schickt Sie dann auch dahin, dahin, dahin. Das heißt, diese Seiten mit Autorität, die haben nicht nur einen hohen Eingangsgrad, weil viele darauf zeigen, sondern wenn es so Experten sind wie der von mir gerade genannte Kollege oder ich, dann zeigen wir auch auf ähnliche Mengen. Das heißt, die Hubs, in dem Moment bin ich ja sowas wie ein Hub, also ein Experte für Autorität, also eine Autorität für Autorität, dann sollten die auch eine hohe Überlappung haben. Also nicht nur das sollte sein, sondern diejenigen, die auf die mit hoher Autorität zeigen, die sollten sich erheblich überlappen. Also nur jetzt als kleines Beispiel, was ist das dann, wenn das jetzt hier ein guter Hub ist und hier noch ein guter Hub, dann kennt der ein paar Autoritäten, also der wird sozusagen gefragt, hör mal, wer weiß denn dazu jetzt die Antwort, dann sagt er, der könnte die wissen und der könnte die wissen und der könnte die wissen. Das ist jetzt auch ein guter Hub. Ja, dann sollte der eben auch auf ganz viele davon zeigen. Der hat vielleicht noch auch eine Webseite, die der jetzt nicht kennt und zeigt noch auf die. Aber die beiden hier, die kennt sowohl dieser Experte für Experten als auch dieser Experte für Experten. Ja, das heißt, hier haben wir jetzt eine Überlappung. Ja, das ist halt ein guter Hub, weil der auf einen zeigt wie der hier auch. Ne? Also die haben eben diesen hohen Überlappungsanteil. Also wenn jetzt hier, also das ist natürlich auch alles nur mal jetzt etwas, was sozusagen statistisch ist, aber wenn jetzt hier noch einer gar keinen davon kennt und der nur auf einen so eine völlig andere Webseite zeigt, dann ist das jetzt nach unserer Definition, sieht wohl nicht nach einem guten Hub aus oder einem Experten. Also hier Autorität, hier Experte und mit der hohen Überlappung ist das etwas, was wir jetzt versuchen wollen eben zu identifizieren. Also Das, was jetzt da ist, wir machen jetzt nicht irgendwie Graphentheorie, ja, irgendwie so Graphen zerlegen in solche Sachen. Ja, das ist, insbesondere wenn die Graphen groß sind, nicht wirklich einfach. Da müssten Sie ein paar NP-vollständige Probleme lösen. Wollen wir nicht machen. Wir wollen es natürlich so einfach wie möglich halten. Und das ist das, was wir jetzt dann auch mathematisch machen werden. Also ja, das mit dem Überlappen hier, das hatte ich ja gerade schon da oben auch gezeigt, das sind halt die Hubs. Und naja, das, was jetzt hier ist, ich habe die Richtung jetzt gar nicht gezeichnet, das ist ja immer, dass ein Link von da nach da dann hingeht. Das wären also jetzt die Richtungen. Und ja, wie ist das? Das machen wir nicht nur einmal. Ne? So ein Hub, den haben wir ja noch gar nicht als Hub erkannt, der zeigt jetzt auf eine Seite mit hoher Autorität. Wissen wir aber auch noch nicht, dass diese Seite eine mit hoher Autorität ist. Wie können wir das jetzt herauskriegen? Ich hatte ja gerade schon dieses Stichwort gesagt mit Random Walk. Ja, wir werden ihn aber ganz clever machen. Das ist nämlich dann ein Prozess, der da stattfindet, der sich dann gegenseitig verstärkt. Also, wir weisen den Hubs erstmal alle das gleiche Hubgewicht zu. Ne? Jeder hat Hubgewicht 0,1, was weiß ich. Also irgendeine Zahl, wir werden's, also ist egal, wie wir anfangen, das ist auch nochmal eine interessante Sache. Also jede dieser Seiten hat erstmal gleiches Hubgewicht, also Hubgewicht. Und jede Seite ist auch eine Autorität zur Suchanfrage, haben wir auch noch nicht identifiziert, deswegen kriegen auch alle die gleiche Autorität für die Suchanfrage. Ja, also jetzt jeder von Ihnen hier im Raum kriegt 0,1 als Hubgewicht und jeder von Ihnen, also jeder, der kleinen nicht, die kriegen jetzt alle schon mal ein Hubgewicht und die kriegen eine Autorität, sondern jeder kriegt Autorität 0,1 und jeder kriegt Hubgewicht 0,1. Also jeder ist erstmal ein Hub und jeder ist eine Autorität für die Suchanfrage. So, und jetzt passiert eben so ein Verstärkungsprozess. Die Hubs, die gut sind, die geben ihr Hubgewicht, also ihr eigenes Hubgewicht, geben die an die Autoritäten weiter, sprich an die Seiten, auf die sie zeigen. Das heißt, wir können jetzt sozusagen sagen, ja, das Hubgewicht, noch ist es ein Hubgewicht, geht über diese Kante, verwandelt sich unterwegs in Autorität. Und dann kriegt diese Webseite sowohl die Autorität von dem hier, als auch die Autorität von dem hier und hat jetzt dann 0,2 an Autorität. Ne? 0,1 an Hubgewicht geht jetzt hier über diese Kante und wird zu Autorität. Dann hat der 0,2 und der 0,2, der kriegt dann nur 0,1, der kriegt 0,1 und der kriegt auch 0,1. So, jetzt haben wir hier zwei mit 0,2 und die hier noch mit 0,1. Und das, was jetzt dann gemacht wird, ist, jetzt fließt die Autorität wieder zurück zu den Hubs. Das heißt, das 0,2 hier fließt zurück zu dem hier, weil der hier ist ja jetzt schon als etwas herausragende Autorität erkannt worden und das geben wir dem zurück. Der hier ist eben nicht als herausragend erkannt worden, aber der ist ja auch, hat ja diese 0,1 gekriegt. Das heißt, das, was jetzt passiert ist, hier kommt 0,2 zurück, hier kommt 0,2 zurück und hier kommt 0,1 zurück. Das heißt, der kriegt jetzt als Hubgewicht dann sogar 0,5 insgesamt. Bei dem hier passiert das genauso, das kommt zurück. Und jetzt sehen Sie, hier unten, der fällt zurück. Der hat jetzt dem die 0,1 gegeben und der gibt dem aber die 0,1 auch wieder nur zurück. Also hier findet jetzt keine Verstärkung statt. Das, was ich gerade gesagt habe, wir werden auch ein bisschen normieren, sonst wären hier die Zahlen einfach zu groß. Das, was jetzt hier passiert ist, die geben ihre Hubgewichte nach da, die verwandeln sich unterwegs in Autorität. Dann werden die Autoritäten wieder zurückgegeben und verwandeln sich wieder in Hubgewichte. Und wenn wir das immer wieder machen, dann gibt es halt so einen Verstärkungsprozess, dann werden die halt als gute Hubs erkannt, die werden als sehr gute Autoritäten erkannt und der hier fällt zurück und das sind dann irgendwelche, die so im Mittelfeld landen, weil, naja, der hier wird ja als guter Hub identifiziert und ein guter Hub, der gibt natürlich auch ein bisschen was ab an diese Autorität hier. Nicht? Also der hier wird ganz nach hinten fallen, der wird auch nicht als guter Hub erkannt. Diese beiden hier werden als gute Autoritäten erkannt. Das hier sind gute Hubs und das sind dann halt so Webseiten im Mittelfeld. Dieses Hin und Her, also dieser sich gegenseitig verstärkende Prozess mit dem Hin und Herfließen, das ist das, was der Hitz-Algorithmus im Wesentlichen ist. Und na, wenn Sie die Hubs sozusagen weglassen, dann haben Sie im Wesentlichen den PageRank-Algorithmus. Nicht? Also gab ja mal so die ganzen Schlagwörter, so ein Webcrawler, ne, der im Web rumsucht. Das ist eben auch das, was Random Walk in diesem Zusammenhang ist. Man folgt einfach diesen Links und ja, das, was versteckt drin ist in dem, was ich da gerade erzählt hatte, das ist halt, ich zähle, wie oft ich bei einer Webseite vorbeikomme, wenn ich den Links folge. Nicht? Also dieser Anteil, wie oft man da ist, ne? Ich weiß nicht, wenn Sie sich so alle noch an Mathe und Random Walks erinnern, Random Walk kann man eben auch so charakterisieren, dass man halt zählt, wenn ich auf dem Graphen beliebig rumlaufe, also beliebig heißt eben wirklich, ich bin in einem Knoten und würfle aus, wo ich als nächstes hingehe, ne, von den Kanten, die von dem Knoten ausgehen, nicht? Und ich mache das unendlich lange, dann ist halt der Anteil, wie oft ich an einem Knoten gewesen bin, entspricht dann halt ja, sozusagen wie zentral oder nicht zentral dieser Knoten ist. Nicht? Also im Unendlichen ist das dann halt der Anteil, wie oft ich da bin, ist dann halt gleich der Wahrscheinlichkeit, dass ich an diesem Punkt bin. Ja, ich erzähle an der Stelle auch immer gerne einen Kollegen aus Schottland, der hat einen Gödel-Preis gekriegt für auch so Random Walk-basiertes Zählen von bestimmten Eigenschaften. Also ja, wie viele, also da ging es halt um Monomer-Dimer-Systeme, im Mathematiker-Deutsch heißt das dann Matchings, also gegeben ist ein Graph, wie viele Matchings hat ein Graph, das ist halt auch wieder die Berechnung der Permanenten, nicht der Determinanten, sondern der Permanenten von einer Matrix, ist ein total wichtiges Problem, war halt lange Zeit offen, wie man es überhaupt irgendwie machen kann, also die Berechnung der Permanenten ist so richtig schwierig, also Exponentialzeit. Und das, was halt der Kollege da gemacht hat, ist eben so ein Random Walk-basierter Ansatz, wo man dann in Polynomialzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit den richtigen Wert ausrechnet. Und naja, auf der Pressekonferenz, also wie gesagt, er hat den Gödel-Preis dafür gekriegt und auf der Pressekonferenz hat man ihn dann gefragt, ja, was ist denn das, was Sie da machen? Jetzt habe ich Ihnen ja gerade gesagt, was das da ist, was Sie gemacht haben. Schon hier habe ich fragende Gesichter gesehen. Auf der Pressekonferenz war das dann vermutlich noch weniger zielführend, wenn der gute Kollege, das Mark Jerome war das, wenn der gesagt hätte, wir wollen mal die Permanente von der Matrix berechnen, dann sagen alle Pressevertreter ja, sondern der hat dann als Beispiel halt, also der ist in Edinburgh an der Uni, hat dann halt ein schönes Beispiel gebracht, der hat dann nämlich gesagt, man sollte einen perfekten, betrunkenen Fußgänger mal betrachten, der dann halt durch Edinburgh stolpert und Perfect Drunk, hat er dann halt gesagt, ne? Perfect Drunk heißt eben, wenn der an der Straßenecke ist, geht er in jede Richtung mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Und die Hauptstraße, also in Edinburgh war ich leider noch nie, aber die Hauptstraße von Edinburgh ist wohl die Princess Street und hat dann gesagt, wenn dieser Perfect Drunk halt hinreichend lange durch Edinburgh getorkelt ist, dann weiß man halt, wie groß der Anteil der Stadt links oder nördlich von der Princess Street ist im Verhältnis zu südlich der Princess Street. Ne? Dann weiß man, wie groß die Stadt ist. Ne? Einfach nur, dass der da herumtorkelt. Also das ist, wie gesagt, das, was er gemacht hatte, war zählen. Und das ist eben das besonders Schöne an Random Walks. Random Walks sind halt wirklich etwas, was völlig lokal stattfindet. Ne? Also ich muss nicht den gesamten Graphen betrachten, wir haben ja jetzt da nur so einen winzigen Ausschnitt. Es reicht halt aus, nur einen Knoten zu betrachten, seine Vorgänger bzw. seine Nachfolger. Mehr müssen wir nicht machen und das müssen wir ein paar Mal machen. Also da reichen auch, weiß ich nicht, 100, 200 Iterationen aus. Und dann haben Sie schon den Wert, den Sie suchen. Dann sind Sie ganz nah dran. Das werden wir alles jetzt auch gleich noch mathematisch auch begründen. Und wie gesagt, der PageRank-Algorithmus, der ist etwas einfacher, mathematisch deswegen nicht ganz so stark. Aber es hat halt dazu geführt, dass Google doch irgendwie einer der größten Konzerne in der IT-Branche geworden ist. Die machen ein bisschen mehr als den PageRank. Aber der PageRank-Algorithmus, das ist wie alles mit Google halt anfing. Und es liegt halt daran, dass Prim und Page Ja, also der PageRank ist nicht der Seitenrang, oder vielleicht ist das natürlich auch als Witz gemeint, ne? Der Larry Page, der heißt auch noch so. Das waren halt beides auch Theoretiker der Stanford University, die dann irgendwann mal gedacht haben, grau ist alle Theorie, machen wir doch mal einen guten Dollar. Und so haben die dann halt angefangen, Suchmaschinen zu programmieren. So, also das, was wir jetzt gerade gemappt haben mit dem Überlappen, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, durch dieses Hin- und Herschwappen von Hubgewicht zur Autorität, wieder zurück zu Hubgewicht, haben wir noch auch die Hubs auch tatsächlich eingeführt. Das ist das, was der kleine Algorithmus von Kleinberg halt noch zusätzlich macht. Ne, die Hubs sind nochmal eine Verstärkung dieser Verstärkung. So, also, um das Ganze jetzt dann auch wirklich mal jetzt hinzuschreiben, ist Hubs und Autoritäten die verstärken sich. Gegenseitig. Das, was ich gerade gesagt hatte, dieses Hin und Her, ist eben so ein Verstärkungsprozess. Vorher waren alle gleich, dann hatte ich ja schon diese eine Runde gemacht, dann zuerst waren bei denen dann die Autoritäten größer geworden, dann war hier wieder das Hubgewicht größer. Und wenn Sie das jetzt dann wiederholen, dann hatte ich ja hier schon gerade auf 0,5 gebracht und die 0,5 kommt dann jetzt hier zweimal wieder hin, dann hätten die auf einmal 1 schon als Autorität, während dem am passiert hier gar nichts. Ne? 0,1 wird nach hier und dann wird die 0,1 wieder zurückgegeben. Da passiert gar nichts. Und die hier sind schon bei 1 dann angekommen. Ne? Also dieser gegenseitige Verstärkungsprozess, und nicht nur auf 7 Seiten, sondern das machen wir natürlich auf ein paar tausend Seiten. Dieser Verstärkungsprozess, wenn man den eine Zeit lang laufen lässt, der wird auch sehr sichtbar dann. So, also Hubs und Autoritäten verstärken sich gegenseitig. Und das, was wir jetzt machen, ich muss jetzt initialisieren oder nicht nur initialisieren, sondern auch was insgesamt halt ist, eine Seite kann sowohl Autorität als auch Hub sein. Wenn Sie sich daran erinnern, ich hatte ja gerade gesagt, jeder von Ihnen, Sie sind jetzt eben der Graph, jeder von Ihnen kriegt eine Autorität und jeder von Ihnen kriegt ein Hubgewicht zugewiesen. Also Sie sind ja noch gar nicht irgendwie auch unterschieden und Sie können auch beide Rollen ausfüllen. Deswegen, jede Seite P hat eine Autorität die Autoritäten bezeichnen wir mit X und P ist halt jetzt die Autorität also es sind aber jetzt Zahlen und ein Hubgewicht. Das sind also jetzt wirklich Zahlen, ne? Einfach nur deswegen aber tatsächlich nur Zahlen. Ne? Das sind einfach nur Zahlen. Also jeder von Ihnen kriegt jetzt dann eben eine Zahl zugeordnet, die Autorität und das Hubgewicht ausmacht. Und ja, ich meine, was hat das Ganze jetzt nochmal mit Organic Computing zu tun? Das ist das, was Emergenz ist. Ne? Wenn Sie sich erinnern, wir hatten am Anfang wir haben einfach nur einen Webgraphen. Ne? Wir haben einen Graphen, da sind Seiten, die gegenseitig auf sich zeigen. Und das, was wir jetzt haben, ist eine Suchanfrage, dieser Webgraph, der ist nicht für diese Suchanfrage geschaffen worden, sondern wir wollen jetzt aus dem großen Graphen, der da ist, eine Antwort auf unsere Frage finden. Und die Antwort auf diese Frage, das ist etwas, was dadurch entsteht, dass dieser Graph halt diese Kanten besitzt. Also das ist die emergente Eigenschaft, die aus der Interaktion zwischen diesen ganzen Webseiten hervorgerufen wird. Und dann hatte ich ja diese Forschungsfrage, wie misst man Emergenz? Ne? Und das ist genau das, was wir jetzt hier machen. Ja, das ist jetzt, zu Beginn ist das alles gleich und wir messen dann, wie relevant eine Seite zu unserer Suchanfrage ist. Nicht? Das ist dieses Herauskitzeln der emergenten Eigenschaft, hohe Autorität zu sein aus dem vorhandenen Basisgraphen. Nicht? Also die emergente Eigenschaft ist, eine Autorität zu der Frage zu sein. Nicht? Also wenn diese Seiten gar nicht da wären, dann wäre das eine sehr relevante Seite. Dadurch, dass die aber auch da sind, wird diese Seite als nicht so relevant halt ausgespuckt werden. Und das ist das, was jetzt als Emergenz dann auch sichtbar wird. Und wir sind jetzt dabei, diese Emergenz auch wirklich zu berechnen. So, also wir geben denen Gewichte. Und ja, also wenn wir das, was ich da gerade gesagt hatte, jetzt so völlig ohne zusätzliches Massieren durchführen würden, ne, dann hat, ich hatte ja gerade schon gesagt, ne, dann fließen ja beide Male die 0,5 wieder zurück zu den Hubs. Die 0,5 werden ja dann auch sogar wieder verstärkt durch das, was da auch kommt. Das wird also sogar noch mehr. Also hier kommt 0,5 über diese Kante kommt auch nochmal 0,5 und hier kommt ja auch nochmal ein bisschen was an. Das heißt, diese Zahlen hier, also, nur, also das ist auf jeden Fall schon mal größer als 1 und dann kommt das ja wieder nach da. Das heißt, über diese Kante fließt eine Zahl, die größer als 1 ist und hier größer als 1. Und wenn ich das 1000 Mal wiederhole, dann habe ich hier eine ziemlich große Zahl. Große Zahlen im Rechner darstellen ist immer Murks. Ne? Also das, was wir wollen, ist kleine Zahlen haben und deswegen normieren wir die. Ich werde jetzt nicht nochmal sagen, 3 Stellen hinterm Komma reicht aus. Wir normieren halt so, dass über alle Webseiten dann die Autorität 1 ist und dass über alle Seiten das Hubgewicht eben in der Summe 1 ist. Also, wie gesagt, da können Sie sich natürlich auch dann überlegen, 3 Nachkommastellen reichen aus oder Sie machen halt noch irgendwie so ein paar andere Kompromisse. Das ist auch mal das Schöne bei Random Walk, da kann man fast machen, was man will. Da ändert sich nichts an dem Endergebnis. Deswegen auch gerade, wie man anfängt. Ich weiß nicht, so die Informatiker, die Algorithmen für kontinuierliche Systeme, oder wie das heißt, AlgoKS, gehört haben. Sie haben mal AlgoKS. Da macht man ja auch so Sachen, dass man halt, weiß nicht, Differentialgleichungen lösen. Da legt man so ein Gitter drüber und dann ist immer. Das, was hier gemacht wird, hat immer dann mit den Nachbarn zu tun. Dann wird wieder der Durchschnitt genommen und das geht dann auch. Es ist wieder was ganz Ähnliches wie hier. Und der Gag ist da können Sie auch anfangen, wie Sie wollen. Nach 1000 Iterationen haben Sie immer das Gleiche. Also ob Sie denen alle eine 1 geben oder ein 1,5 oder einigen ein 1,5 und einigen eine 3. Wenn Sie 1000 Iterationen gemacht haben, kommt immer das Gleiche bei raus. Also die Robustheit von solchen Sachen ist erstaunlich. Also Gauss ist an allem schuld, er hat das nämlich irgendwann mal ausgerechnet. Deswegen ist es halt so faktisch egal, wo man anfängt. Und damit uns jetzt die Zahlen nicht weglaufen, normieren wir das Ganze noch. Also das, was ich jetzt gerade gesagt hatte hier, so dass halt über alle Seiten aus unserem Basisgraphen aufsummiert das Gewicht. Naja, das, was wir jetzt hier noch machen, ist, wir haben ja nicht irgendwie gesagt, dass diese Zahlen unbedingt positiv sein müssen. Sie könnten jetzt auch negativ sein. Und dann hätten wir wieder so einen komischen Effekt. Minus 500 plus 500 ist ja 0, ist ja dann irgendwie interessant. Das wollen wir nämlich auch nicht. Deswegen summieren wir halt die Quadrate auf. Und das soll gleich 1 sein. Wenn man es sich genau ansieht, Sie können sich jetzt das Ganze so vorstellen, Sie haben einen Vektor, wo die Indizes, also die Dimensionsnamen, wo das die Webseiten sind, ja, und das ist dann halt der Eintrag von dem Vektor. Und wenn ich das jetzt quadriere und sage, das ist 1, dann ist das nichts anderes als die Länge dieses Vektors. Also wenn es 1 ist, muss ich nicht noch eine Wurzel ziehen. Ja, die Wurzel aus 1 ist immer noch 1. Also Sie können jetzt auch sagen, Sie interpretieren das als Vektor und die Länge dieses Vektors soll halt 1 sein. Wie gesagt, das ist einfach nur dafür da, dass wir nachher ein bisschen einfacher argumentieren können. Ja?
Tut man später nochmal normieren, weil dann ist ja wichtig, dass man...
Ja, sicher. Also dieses Normieren, ja, das hier soll jetzt heißen, dass das immer gelten soll. Ne? Also die Autoritäten und Hubgewichte werden aktualisiert und dann nochmal normiert. Ja, also, ich sage ja, das, was passiert ist, wir werden das, was ich gerade gemacht habe, mit dem Hin- und Herfließen und dann wird wieder normiert. Und dann wieder hin- und herfließen und dann wieder normiert. Und dann kann ich wieder auf das erste Übungsblatt verweisen. Was passiert da im Unendlichen? Also da hatten wir diesen Diffusionsprozess. Der Diffusionsprozess und das, was wir hier machen, ist im Wesentlichen das Gleiche. Nur bei dem Diffusionsprozess wird halt nichts dazugefügt. Hier ist es jetzt halt so, durch dieses Hin- und Her-Schwingen würden die Werte halt immer größer. Und dadurch, dass wir es dann wieder normieren, wird es dann halt wieder, dass wir nichts hinzufügen. Cool, ne? Und das soll halt natürlich auch für die Hubgewichte gelten. So, und das, was jetzt klar ist, mit den Zahlen und was ich in dem Beispiel ja schon gesagt hatte, ist halt, dass je größer der x-Wert, umso besser zu Sigma passend die Seite, und entsprechend je größer der y-Wert, umso ein bessere Hub, ein umso besser, ist immer schwierig, ein umso besserer Hub liegt vor. Nicht? Also große Zahl y heißt halt, das ist ein guter Hub, und eine große Zahl x heißt, es ist eine sehr relevante Seite. Und nochmal, das ist nicht, dass die sich ausschließen. Also der Knoten kann auch der hier unten sein. Also eine Seite kann beides sein. Ein guter Hub und eine Autorität für die Suchanfrage. Ist nicht verboten. Deswegen, das ist etwas, was halt über alle Webseiten dann halt geht. So, und naja, wie berechnen wir jetzt das, was ich hier schon dargestellt hatte, dass die neue Autorität, die wird halt berechnet über alle Seiten Q die auf P zeigen, also genau das, was ich hier gemacht hatte. Die neue Autorität ist die Summe von allen Seiten, nicht so viele P's, ist die über alle Seiten Q, die auf diese Seite P zeigen, und deren Hubgewichte summiere ich auf. Das ist also jetzt wirklich das hier ist jetzt die Seite P, das hier sind jetzt die Qs, Q, Q', Q2', Q3', das sind jetzt die Qs, die da drauf zeigen, und die Y-Werte hier fließen jetzt über diese Kanten und verwandeln sich unterwegs in Autorität. Ja, das ist jetzt, wie man die neue Autorität ausrechnet, und die Autoritäten, die werden ja jetzt wieder zu guten Hubgewichten. Also dadurch, dass ja jetzt viele hier drauf gezeigt haben, haben wir den als gute Autorität erkannt, und die Autorität von dem hier, die wird jetzt dem zurückgegeben, weil der hier hat dem Autorität gegeben, und diese Autorität, die der nach da gegeben hat, die wird jetzt dem mitgegeben als Hubgewicht. Also nicht nur, dass jetzt, ich war schon vorher hatte ein gutes Hubgewicht, gebe das dem jetzt und kriege das zurück, sondern der kriegt jetzt auch noch, durch diese Iteration davon, kriegt er noch von den guten Hubs, die in seiner Umgebung drin sind, kriegt er eben auch noch einen Anteil. Also diesmal fließen dann halt die
müsste das nicht jeweils Y von Q und X von Q sein? Hm? Nach dem Summenzeichen Y von Q und X von Q der Summenzeichen summiert ja die auf die und summiert ja von den anderen Seiten auf und nicht das von der auf.
Also nochmal, was habe ich denn jetzt hier? Von dem hier, ach hier oben meinen Sie? Ja. Ich sollte gucken, was ich mir auch hier aufgeschrieben habe. Und hier auch, genau. So, also ne, dieser Prozess, die Seite gibt jetzt halt den Gruß gibt auch eben dieses Autoritätsgewicht und jetzt wird halt auf Länge 1 normieren. So, also das ist jetzt dann der wesentliche Motor dieses Suchverfahrens. Naja, und jetzt das Drumherum ist dann halt so eine Prozedur, Iterate K. Na, wir gucken, wie viele Knoten haben wir insgesamt in unserem Basisgraphen. Na, wenn ich jetzt nur x hinschreibe, meine ich, das ist halt ein Vektor. Das ist halt jetzt der 1-Vektor aus dem r hoch n. Also Sie sehen, ich fange nicht mal mit einem Vektor an, der die Länge 1 hat. Also Sie könnten den jetzt nochmal normieren, also muss aber gar nicht gemacht werden. Also hier nehmen Sie den 1-Vektor für die x, den 1-Vektor für die y. Und jetzt heißt, deswegen iterate, wiederhole k mal das, was da oben steht, also unser xp, yp normiere. Ja, und dann kann man halt nochmal sagen, gib die Seite oder jetzt, wenn Sie wollen, auch mehrere, die Seiten, also das ist jetzt nur ein Plural, das ist nicht das n hier, also das n brauchen wir hierfür. Ne? Gibt die Seiten aus mit höchster Autorität. Nicht? Also müssen wir einmal sortieren und dann halt die, wenn Sie die 4 Seiten mit höchster Autorität haben wollen, dann werden halt die mit dem größten, mit höchster Autorität in x, um es dann mal so hinzuschreiben. Also den y-Vektor, den brauchen wir eigentlich gar nicht für die Ausgabe, aber für die Berechnung ist er eben sehr, sehr, sehr nützlich. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen, doch noch mal Graphentheorie treiben. Das, was da steht, also p Pfeil Q, das ist eine Nachbarschaftsbeziehung. Wie stellt man Graphen dar? Zum Beispiel mit einer Adjazenzmatrix. Und diese Summe der Berechnung für x und y, diese Summen können Sie direkt auch in der Adjazenzmatrix ablesen. Und zwar, das ist jetzt für die mathematische Analyse, also können Sie auch jetzt runterschreiben, das muss nicht daneben stehen. Also wenn Groß A die Adjazenz Matrix von S Sigma ist, so haben wir können wir das Ganze auch so hinschreiben. Ne? Dieses T hier nicht verwirren lassen, das ist nicht A hoch T, sondern es ist einfach nur transponiert. Nicht? Also die Adjazenzmatrix, die transponieren Sie, sprich an der Diagonalen einfach spiegeln und das multiplizieren Sie mit dem Y und dann kriegen Sie halt den neuen X-Vektor und ja, das machen Sie dann halt mit der Adjazenzmatrix, multiplizieren dieses x, dann haben Sie den neuen y-Vektor. Nicht? Wie gesagt, ich hatte ja schon den Hinweis gebracht zu Random Walks, ne? Da ist das ja auch, ne? Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit bei einem Knoten, ne? Der Perfect Drunk. Das, was der in Wirklichkeit macht, ist eben auch diese Adjazenzmatrix zu multiplizieren. Da wird nur die Adjazenzmatrix multipliziert und das, was man halt macht, ist, an der Straßenecke, ich habe ja gerade gesagt, jede der Straßen, in die man hineingeht, soll dann gleich wahrscheinlich sein. Das heißt, wenn Sie an einer Straßenecke sind, wo vier Straßen entlang gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach da gehen, ein Viertel, nach da ein Viertel, nach da ein Viertel. Und das, was dann halt passiert ist, dann geht der Perfect Drunk eben da entlang, dann hat halt einen Würfel mit vier Seiten geworfen und mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel ist er nach da gegangen. Aber das, wo wir uns halt für interessieren, ist, wenn der jetzt ganz lange läuft, was passiert dann? Dann sind halt die Punkte, in denen er steht. Also nicht diese Kante, die Straße, sondern der Punkt, wo er dann wieder die nächste Entscheidung trifft. Das ist ein Knoten. Und dann ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an dieser Stelle ist. Und das ist nichts anderes, auch dieses Rumlaufen ist dann nichts anderes, als die Multiplikation mit dieser Adjazenzmatrix. So, das hier ist eben das, was wir implementieren, wenn wir das Ganze implementieren wollen. Wir werden es ja auch noch in den Übungen dann tatsächlich mal machen. Also wenn Sie das implementieren, dann machen Sie das hier mit einem vergleichsweise kleinen k. Das ist das, also das, was hier steht. Also das hier kann man halt dann laufen lassen. Aber wir wollen das ja jetzt analysieren. Was passiert denn sozusagen im Unendlichen? Gut, wir lassen es nicht so lange laufen, sondern also wir machen jetzt nicht iterate unendlich. Aber wir interessieren uns jetzt sozusagen im mathematischen Sinn dafür, was passiert denn da im Unendlichen. Ne? Genauso wie bei Diffusion, ja, das erste Übungsblatt, wenn Sie mal mit einem Bunsenbrenner an eine Metallplatte gehen, Sie warten auch nicht unendlich lange, sondern das, was dann passiert ist, Sie sagen, jetzt sind die Unterschiede so klein, da ist es egal. Und hier ist es jetzt dann eben auch die Sache, ne? So für k gleich 500 oder k gleich 1000, da passiert nichts mehr. Ne? Also natürlich passiert noch was, aber das ist so weit im Nachkommabereich, das merken wir gar nicht mehr. Wenn wir es implementieren, so viele Nachkommastellen haben wir gar nicht, dass da noch was sichtbar wird. So, also das, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das hier analysieren und für die Analyse ist das natürlich sehr viel nützlicher als das hier. Also das ist natürlich etwas, was man auch ganz leicht implementieren kann. Das hier, also Sie werden nicht für diesen Riesengraphen die Adjazenzmatrix hinschreiben, zumal sie sowieso an den meisten Stellen 0 ist. Also zwischen den Knoten gibt es dann gar keine Kante. Also diese Matrix werden Sie jetzt nicht wirklich hinschreiben. Ne? Das hier ist das, was Sie machen. Aber für die Analyse ist halt das, was zum Erfolg führt. Weil, ja, ich meine, man sieht schon ein bisschen, wenn Sie ja, hier das x hängt ja von dem a transponiert mal y ab und y von dem x mal dem normalen a. Wenn Sie jetzt für x das da einsetzen, ne? Das ist jetzt auch wieder ganz ähnlich wie bei der Partikelschwarmoptimierung, dann steht ja hier y ist gleich a mal a transponiert mal y. Also das neue y ist das alte y multipliziert mit der Matrix a mal a transponiert. A mal a transponiert. Ist natürlich eine wunderschöne Sache, wenn Sie eine Matrix mit Ihrer transponierten multiplizieren, kriegen Sie eine symmetrische Matrix raus. Und naja, das neue y hängt von dann dieser symmetrischen Matrix mal dem alten y ab. Und die nächste Iteration ist dann, also das übernächste y ist dann diese symmetrische Matrix zum Quadrat. Die überübernächste Der überübernächste y-Vektor ist diese Matrix hoch 3. Ich habe ja gesagt, das erste Übungsblatt zeigt schon wieder, winkt uns schon wieder zu. Das, was da passiert ist, also wieder nichts anderes als Matrixmultiplikation. Und zwar Multiplikation mit einer symmetrischen Matrix. Was ist, weiß man so über symmetrische Matrizen? Also entweder, weil man schon ganz oft mit solchen Matrizen gearbeitet hat, versucht man immer alles in diesen symmetrischen Bereich zu bringen. Oder man guckt halt in schlaue Bücher oder in Vorlesungsskripten. Symmetrische Matrix hat halt reelle Eigenwerte. Eigenwerte hatten wir auch wieder bei der Partikelschwarmoptimierung. Hier sind die Eigenwerte dann alle reell. Und wenn die alle reellwertig sind, konvergiert das extrem schnell. Und wogegen konvergiert das Ganze? Gegen den prinzipiellen Eigenvektor, wieder erstes Übungsblatt. Das ist der Eigenvektor, der halt zu dem größten Eigenwert gehört. Und das ist der, der halt dann überlebt. Und das Ganze ist dann eben, es gibt diesen Eigenvektor. Das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Sache. Dieses Hin- und Herschwingen, das haben wir, dieses Bild hier hat das irgendwie uns klar gemacht, aber wer sagt denn, dass das so sein muss? Jetzt sind das hier die mit höchster Autorität, jetzt mache ich eine Iteration, dann ist auf einmal der mit einer mit höchster Autorität, dann mache ich wieder eine Iteration, dann ist der mit höchster Autorität. Wer garantiert uns, dass da nicht die Autoritäten so wild durch den Graphen hüpfen? Also das Ganze sollte konvergieren, wie bei der Partikelschwarmoptimierung. Dadurch, dass wir das mit A mal A transponiert multiplizieren, ist das garantiert. Und das geht auch noch sehr schnell. Auch eben, weil alle Eigenwerte reellwertig sind. Es geht auch, stürzt sich. Wir hatten ja diese unterschiedlichen Sorten von Konvergenz bei der Partikelschwarmoptimierung gesehen. Das ist hier. Hier sind alle Eigenwerte halt auch reell. Also es nähert sich auch irgendwie ganz sauber diesem dem Grenzfall, und das sind halt so die Sachen, die denn beim Patchrank-Verfahren dann eben nicht so schön sind. Ne? Da wird nur mit A multipliziert, nicht mit A mal A transponiert. Da gibt es dann auf einmal auch komplexe Eigenwerte, dann kann das Ganze schwingen, was weiß ich nicht alles. Das ist nicht so schnell wie hier mit den symmetrischen Matrizen. So, und das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen aufschreiben. Also die konvergieren auch tatsächlich. Ich habe ja gerade gesagt, könnte ja auch sein. Also so ein ganz pathologisches Beispiel ist, um jetzt nochmal einen ganz normalen Random Walk zu nehmen. Also wie gesagt, das ist jetzt ein pathologisches Beispiel. Kann sich irgendwo so an Rand schreiben. Sie machen jetzt einen Random Walk. Was heißt jetzt Random Walk? Ich frage jetzt wieder nach den Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Sie starten beispielsweise hier, das heißt, Ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeit an der Stelle ist 1 und an den anderen Stellen ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit überall 0. So, wie ich es vorhin gesagt hatte, ne, der Perfect Drunk steht jetzt an dieser Straßenecke, sieht zwei Straßen, geht mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach da und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach da. Das heißt, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist jetzt nach dem ersten Durchgang 1/2 und 1/2 an den beiden Stellen und hier ist 0, weil er geht da auch wirklich ja weiter. So, das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 ist der Perfect Drunk an der Stelle und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 ist der Perfect Drunk an dieser Stelle. So, jetzt die nächste Iteration. Wenn der Perfect Drunk jetzt hier steht, dann ist er mit Wahrscheinlichkeit 1/2 ist er nur hier. Jetzt geht er nach da. Immer noch wieder mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 geht er nach da. Das heißt, mit der Wahrscheinlichkeit 1/4 kommt er dann nach da. Mit der Wahrscheinlichkeit 1/4 ist er dann an der Stelle. Also mit Wahrscheinlichkeit 1 war er da. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 ist er nach der ersten Runde dann da. Mit Wahrscheinlichkeit 1/4 ist er dann da. Mit Wahrscheinlichkeit 1/4 ist er dann da. Aber das ist ja noch bis jetzt, ist ja nur die halbe Miete. Weil mit Wahrscheinlichkeit 1/2 ist man ja auch nach hier unten gegangen. Das heißt, von hier geht er ja auch mit Wahrscheinlichkeit 1/4, also mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 geht er hin, aber mit Wahrscheinlichkeit 1/2 war er ja da. Also kommt aus der Richtung nochmal 1/4. Das hier ist weg, das ist ja auch schon weg. Und also da kommt 1/4 hin und aus der Richtung kommt auch nochmal 1/4. Dann habe ich jetzt hier Wahrscheinlichkeit 1/4 und 1/4 ist 1/2. Hier genauso. Und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 ist er an der Stelle und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 an der Stelle. Und jetzt iteriere ich das wieder, dann ist halt mit Wahrscheinlichkeit 1/2 wieder in den beiden Ecken, dann wieder in den beiden Ecken und so weiter. Das heißt, das oszilliert. Das ist jetzt ein kleiner Graph. Das heißt, im Unendlichen kann ich jetzt nicht sagen, wo ich bin. Mit Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt ungradzahlig oft iteriere, bin ich da oder da. Wenn ich gradzahlig oft iteriere, bin ich da oder da. Und dann an den Stellen nicht. Und wie gesagt, solche Graphen, die ist nicht auf Größe 4 beschränkt, sondern wenn halt alle Kreise, die Sie da drin finden, gerade Länge haben. Also das hier ist ein Kreis der Länge 4. Wenn Sie einen Graphen haben, wo alle Kreise gerade Länge haben, dann kommen Sie halt zu solchen oszillierenden Geschichten und dann sagen immer alle, will ich nicht. Ja, weil, wie gesagt, Sie können halt nicht im Unendlichen sagen, wo Sie genau sind. Was fällt Ihnen denn jetzt spontan für Abhilfe ein? Ja? Ja, wie machen Sie das? Ganz einfach?
Einfach einen Dummy-Graph, also einen Dummy-Kunden einführen, der einfach so gar nichts macht. Und wenn der Schwerpunkt bewegt wird, dann gibt es keinen.
Ja, also das ist viel, viel Eingriff in den Graphen. Selbst einen Knoten hinzufügen ist viel Eingriff. Es geht noch einfacher. Ja?
Man kann den Start einfach so legen, dass man zwei benachbarte Knoten nimmt und da jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1/2 ist.
Nee. Also wir möchten ja, dass es auf jeden Fall konvergiert. Nicht so, sozusagen den Start schon so hindrehen. Ja?
Muss man das T in ungerade wählen? Das T, die Anzahl der Knoten?
Nee. Ja?
Ich lösche eine Kante.
Nee, ist noch alles viel einfacher. Noch alles viel einfacher. Habe ich noch Vorschläge? Also, die Sache mit den ungeraden Sachen erzwingen ist natürlich das, was zum Ziel führt, aber wie kann ich denn total einfach einen ungeraden Kreis erzwingen? Ja? Genau. Das, was man dann nämlich macht, und das finden Sie dann immer in Anwendung. Ne? Da ist dann auf einmal hier noch so ein, ja, ich gehe gar nicht weiter, also ich gehe mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach da und Wahrscheinlichkeit 1/2 nach da ist eben nicht das, was ich mache. Also ich könnte jetzt sagen 1/3, 1/3, 1/3. Oder ich sage hier so 1/1000. 1, 2, 3. Mit Wahrscheinlichkeit 1/1000 bleibe ich hier. Und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus 1 durch 2 Millionen gehe ich nach da. Also 1/2 minus 1 durch 2 Millionen gehe ich nach da. Und mit der gleichen Wahrscheinlichkeit nach da. Das ist auch praktisch 1/2, 1/2. Und schon konvergiert das Ganze. Dieses Ding hier, das absorbiert, ne? Also das nennt man dann auch so, ne? Dieses Absorbieren sorgt dafür dann halt, dass ein Random Walk auch konvergiert dann an der Stelle. So, also nur, das war jetzt so ein bisschen, wie man es erzwingt, dass Random Walks konvergieren. Man macht so Self-Loops mit da rein. Also um das halt dann wieder symmetrisch zu machen, macht man das dann an allen, so eine winzige Wahrscheinlichkeit, dass man da bleibt. Oder, wie gesagt, ist praktisch egal, wie man anfängt. Wenn ich jetzt hier ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel mache, ist das auch. Wenn ich das mit ein Drittel jeweils mache, was kommt raus im Unendlichen? Wer weiß es sofort? Kann man durch draufgucken lösen. Ja? Ja, genau. Also wenn ich hier überall ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel an den Kanten schreibe und das unendlich lange laufen lasse, dann heißt das ja, dass jeder Knoten sozusagen gleichwertig ist zu den anderen. Ich habe hier vier Knoten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Unendlichen hier bin, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel. Und jetzt sehen Sie auch wieder das mit den relativen Anteilen. Ne? Ein Viertel heißt dann, in ein Viertel aller Fälle bin ich hier, ein Viertel aller Fälle bin ich da und so weiter. Ja, das, also Random Walks mag ich. Also die haben viele schöne Eigenschaften, ne? Weil die sind so unglaublich lokal und erzwingen aber im Unendlichen halt dann auf einmal globale Eigenschaften. Ne? Wie gesagt, deswegen mag ich das. So, aber wir sind ja jetzt hier bei unserer Suche. Also wir machen jetzt hier nicht große Mathematik. Ich mache jetzt hier einfach für die Karte Iteration, schreibe ich yk. Und das ist eben nach dem, was ich vorhin ja schon gesagt hatte, a mal a transponiert mal yk minus 1. Nicht? Also das, was da drüben steht, jetzt noch mit dem Index k dabei. Ja, und nicht, das wird ja immer ineinander eingesetzt. Das heißt, ich kann das yk nicht nur auf das yk minus 1 beziehen, sondern auch auf unseren Anfang. Das heißt, daraus kann ich dann halt auch sagen, yk ist gleich a mal a transponiert hoch k mal unserem Anfangsvektor, den hatten wir ja zu 1 gewählt. Das heißt, das ist dann halt der Vektor gegen das da gelaufen wird. Für das x haben wir dann analog. Da sind die a's ein bisschen natürlich in der Reihenfolge vertauscht. Also oben haben wir a mal a transponiert, hier haben wir a mal a. Hier haben wir dann a transponiert mal a. Hier ist es dann auch nur k minus 1. Mal im 1-Vektor und beide, sowohl die Matrix als auch die Matrix hier, die sind symmetrisch. Ja, und aus der Symmetrie folgt halt auch die Konvergenz. So, also, ich sage ja, wir wollten jetzt nicht großen Ausflug in die Mathematik machen. Da wird immer schön normiert und das Ganze konvergiert halt dadurch. Und das, was man jetzt genau sagen kann an den Stellen, ist, x konvergiert So, nochmal, was sind prinzipielle Eigenvektoren? Das ist einfach auch wieder eine Technobubble. Der prinzipielle Eigenvektor das ist Eigenvektor der zum betragsmäßig größten Eigenwert gehört. Nicht, woher kommt das? Wenn Sie sich wieder zurückerinnern an dieses erste Übungsblatt, Da hatten wir ja diese Matrix Groß Lambda, wo halt hier irgendwie Lambda 1, Lambda 2 und so weiter in der Diagonalen stand. Hier hatten wir ja lauter Nullen. Hier wurde dann halt irgendwas hoch t genommen. Dann hatten wir hier nochmal irgendwie die Matrix B hieß sie. Auf der Seite war das dann die Matrix B hoch minus 1. Und wenn das jetzt hier der größte Eigenwert ist, dann hoch t nehmen ist ja nichts anderes, als dass ich die in der Diagonalen stehenden hoch t nehme, weil der Rest ja 0 ist. Das heißt, wenn das der größte Eigenwert ist, dann frisst er die anderen auf. Also das, was hier steht, wird die anderen hier dominieren. Das heißt, n mal der hier, oder n minus 1, also wenn ich jetzt hier eine n kreuz n Matrix habe, n minus 1 mal der hier, der ist größer als das und das und das. Das heißt, im Unendlichen wird sich der hier durchsetzen. Insbesondere, wenn das jetzt hier der größte ist und alles der Rest dann kleiner gleich 1 ist, wenn das noch kleiner gleich 1 ist, was da in der Übungsaufgabe gewesen ist, dann wird das hier alles zu 0. Das hoch t, t geht gegen unendlich, da war es k. Das, was hier steht, geht alles gegen 0. Das heißt, der Einzige, der hier überlebt, das ist der hier. Und der zugehörige Eigenvektor, das ist dann hier drin die erste Spalte. Und das ist das, was übrig bleibt. Also zum Beispiel, das, was wir davon gehabt haben, mit dem, wenn ich hier überall ein Drittel dran schreibe, dann ist der prinzipielle Eigenvektor dieses, also wenn ich jetzt hier sage, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, und zwar für alle, dann habe ich den prinzipiellen Eigenvektor. Ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel. Das ist der, der zu dem größten Eigenwert von dieser Matrix gehört. Und das ist ein regulärer Graph. Der größte Eigenwert an dieser Stelle ist ein Drittel. So, also das ist das, was passiert. Der prinzipielle Eigenvektor von diesen beiden Matrizen, das ist eigentlich das Hitz-Verfahren oder von der Adjazenzmatrix des Webgraphen überhaupt. Der prinzipielle Eigenvektor, das ist das, was der PageRank ausrechnet. Und dann werden halt die mit dem höchsten Wert halt ausgegeben. Also das, was, wenn Sie Google aufrufen, ist eigentlich, Sie berechnen den prinzipiellen Eigenvektor des Webgraphen und geben dann die Einträge mit dem höchsten Wert aus. Das ist schon alles, was Google macht, glaube ich. So, und das, was jetzt eben, also eine ganz wichtige Sache ist mit dem prinzipiellen Eigenvektor. Und also nach so vielen Iterationen tut sich schon nichts mehr. Also das ist eben auch nochmal eine sehr schöne Sache. Hat was damit mit zu tun, dass der Webgraph ein sogenannter Expander ist. Hat nichts mit Muckibude zu tun, sondern Expander heißt halt, wenn Sie eine beliebige Knotenmenge hernehmen, dann hat diese beliebige Knotenmenge eine große Nachbarschaft außerhalb. Sowas nennt man Expander. Und wenn Sie das jetzt wieder mit dieser Random-Walk-Geschichte in Verbindung setzen, dann heißt das, wenn Sie einen Schritt machen, also eine beliebige Menge von Knoten, die nicht, solange es nicht alle Knoten sind, eine fast beliebig große Menge an Knoten, und Sie machen einen Schritt, dann sind Sie halt draußen. Und wenn Sie das nochmal machen, dann kommen Sie eben auch ganz schnell rum. Das heißt, das, was dann passiert ist, Sie halten sich nicht lange in irgendwelchen kleinen Umgebungen auf, weil Sie haben ja hier die Suche nach großen globalen Strukturen. Und wenn der Webgraph ein solcher Expander ist, dann geht das eben extrem schnell. Also Expander heißt relativ große Teilmenge von Knoten hat viele Nachbarn außerhalb der Knotenmenge. Nicht? Also Expandergraphen sind eine der heißesten Geschichten der Graphentheorie. Insbesondere fast jeder Graph, den Sie so auswürfeln, wenn Sie anfangen, zufällige Graphen zu erzeugen, ist ein Expander. Aber, und das ist eines der auch wieder so kribbeligen, offenen Probleme, wie konstruiert man die? Ja, was ich gerade gesagt hatte, war ja, Sie würfeln einen aus. Aber wie konstruiert man die? Und sobald Sie anfangen zu sagen, wer zu wem benachbart ist, da kommen immer Graphen raus, die keine Expander sind. Also, fast alle Graphen sind Expander, aber sobald Sie anfangen, irgendwie Konstruktionsvorschriften zu geben, verlieren die diese Expansionseigenschaft. Das ist, wie gesagt, so ein ganz kribbeliges, offenes Problem. Also in der extremalen Graphentheorie werden die halt eingesetzt ohne Ende. Und dann wird halt immer gesagt, ja, und wie kommt man dran? Ja, ich würfel einen aus und teste, ob es ein Expander ist. Das ist die einzige Konstruktionseigenschaft, die man bis heute kennt, die vernünftig ist. Also es gibt Konstruktionsvorschriften, die eine Expansionseigenschaft garantieren, aber da ist die Expansionseigenschaft nur ein bisschen mehr als trivial. Also, und da muss man schon ganz, ganz tief in die mathematische Klamottenkiste greifen, was da so alles angewandt wird. Also so Analysis und Graphentheorie müssen dann halt zusammenkommen und irgendwie ganz komische Maßtheoriesätze werden angewandt, um dann wieder zurück in die Graphentheorie zu kommen. Oder man würfelt einen Graphen aus und guckt, hat er die Eigenschaft? Und das macht man so lange, bis man einen hat. Und weil ich ja schon gesagt hatte, fast alle Graphen haben diese Eigenschaft, muss man da auch nicht lange rumsuchen. Nur eben schöne Konstruktionsvorschrift kennt man bis heute nicht. Aber das Gute ist, da unser S-Sigma ist Teil des WWW und der WWW-Graph ist ein Expander, ja, weil der halt sozusagen zufällig gewachsen ist. Hätte man irgendwie den WWW-Graphen sauber wachsen lassen, also so mit sauberen Konstruktionsvorschriften, dann wäre das alles hier nicht so gut. Aber dadurch, dass der WWW-Graph so wild gewachsen ist, hat er diese Expansionseigenschaft und deswegen reichen halt auch so wenig Anfragen aus, weil das ein Expander ist. Na, hätten Sie nicht einen Expander, heißt das ja, dass Sie, ja, stellen Sie sich einfach ein normales zweidimensionales Gitter vor. Nicht? Dann brauchen Sie viel Zeit, um aus einer Ecke rauszukommen. Ja, weil in einer Ecke sind dann halt quadratisch viele Knoten drin, aber die Oberfläche sind dann eben nur linear viele. Nicht? Also, hier ist jetzt ein zweidimensionales Gitter. Hier ist ein zweidimensionales Gitter, wo dann jetzt hier in der Ecke Knoten drin sind. Das sind jetzt Knoten. Ich nehme jetzt hier 9 Knoten, aber die Oberfläche ist nur 2 mal 3. Dieses Verhältnis ist nicht gut. Also wenn ich jetzt hier viel Information drin habe, dann muss diese Information ja da raus. Ich habe jetzt hier quadratisch viel Information, die durch linear viel durch müssen. Das heißt, hier ist eine kleine Oberfläche und Sie kriegen halt die Informationen da nur schlecht raus, weil es ist eng an diesen Stellen. Und das ist halt im WWW-Graphen nicht. Da ist halt die Nachbarschaft schon riesig. Das heißt, Informationen, die Sie verteilen wollen, die kriegen Sie auch ganz schnell durch. Und das sorgt halt dafür, dass das hier alles dann auch gut funktioniert. So. Der Aufsatz dazu, der ist auch auf der Webseite verlinkt, ist auch ganz allgemein ein interessanter Aufsatz. Den kann ich Ihnen auch nur sozusagen ans Herz legen. Ist halt von dem John Kleinberg. Heißt halt Author Relative Sources in a Hyperlinked Environment. Nicht? Also das ist der zugehörige Aufsatz, den finden Sie halt auf der Webseite. Ist halt im Journal of the ACM erschienen. Journal of the ACM im Jahr 1999. Da steht dann auch noch einiges zu Ähnlichkeitsanfragen drin. Ja, Ähnlichkeitsanfragen. Wir haben ja jetzt in unserem Algorithmus noch nicht unsere Autoritäten ausgenutzt. Ne? Also in dem Algorithmus sind die Autoritäten natürlich etwas sehr Wichtiges. Ne? Das macht halt hier die Matrizen symmetrisch. Aber für die Ausgabe, wir geben die Hubs ja gar nicht aus. Ja, aber wenn ich jetzt eine Ähnlichkeitsanfrage stelle, ne, gib mir Seiten, die ähnlich sind zu dieser Seite, dann können wir die Hubs nochmal benutzen. Ja, dann benutzen wir nämlich, ja, das hier ist jetzt die Seite, dann gehe ich halt zurück, welche Hubs zeigen denn auf diese Seite, und die Seiten, auf die Hubs zeigen, mit ähnlichem Gewicht dann, das sollten dann ähnliche Seiten sein wie ich selbst. Also da kann man eben auch nochmal diese Ähnlichkeitsanfragen mitmachen. Wenn Sie sich erinnern, als wir die Anfragetypen charakterisiert hatten, da hatten wir auch die Ähnlichkeitsanfrage. Das geht eben auch mit diesem Ansatz. So, und Sie sehen, und da versuche ich jetzt auch nochmal irgendwie, ich hoffe, ich schaffe das mal, noch ein paar weitere Typen von Aufgaben, für Übungsaufgaben zu erzeugen. Sie können das Ganze natürlich auch so zum Ableiten von Informationen benutzen. Ich hatte ja schon gesagt, zum Beispiel, also die Aufgabe wird auf jeden Fall dann auch kommen, nicht, wenn Sie ein Buch nehmen, wo halt die Kapitel aufeinander referenzieren, was sind denn jetzt dann sozusagen die wichtigen Kapitel und die weniger wichtigen Kapitel? Ich hatte ja vom Taschenbuch der Algorithmen halt als Beispiel gesprochen. Ich hatte ja auch schon erzählt, nicht, letztes Jahr dieser Beinah-Skandal, als halt die Schufa vom HPI in Potsdam halt über Facebook Freundeslisten halt irgendwie Kreditwürdigkeit ausrechnen wollte. Ne? Sie sehen, dieses Verfahren hier, jetzt irgendwie die Freundschaftslisten bei Facebook, ne? Das sind die Links, und dann können Sie halt sagen, zuerst sind Sie identifizieren schon mal ein paar, die nicht kreditwürdig sind, und dann sagen Sie, ja, so ein Freund von einem, der gibt das halt irgendwie weiter, nicht kreditwürdig zu sein. Das ist natürlich das, warum das Ganze dann politisch oder gesellschaftspolitisch dann bedenklich gewesen ist, dass das dann auch wieder propagiert wird, und dann kann man genau mit diesem Verfahren solche Sachen ausrechnen. Will man das nicht, das ist dann Sache der gesellschaftspolitischen Informatik, also Informatik und Gesellschaft gibt es hier in Erlangen nicht. Andere Universitäten haben ja da auch Lehrstühle für. Also da wird dann auch sehr intensiv über solche Sachen nachgedacht. Aber diese Informationsgewinnung, ne, da versuche ich dann auch jetzt mal noch ein paar medizintechnische Sachen zu finden, wie man halt aus Sachen etwas ableiten kann, wenn man vorher erstmal nur so ein großes Gewirr von Informationen hat. Was aber auf jeden Fall als Übungsaufgabe kommen wird, ist diese Sache mit den Kapiteln, die dann halt bestimmten Algorithmen zugeordnet sind und die dann halt sagen, dieser Algorithmus benutzt halt den Algorithmus, und dann ist das andere Kapitel, dann hat man eben auch wieder so einen Graphen, und dann kann man halt auch wieder genau wie das hier dann solche Anfragen auf dem Kapitelgraphen stellen. Oder eben auch, was sind wichtige Aufsätze, so wie der von Kleinberg, im Verhältnis zu unwichtigen, die dann nicht zitiert werden. Also Zitate in Aufsätzen sind auch dann wieder wie Links hier auch bei den Webseiten. Sie sehen also, gerade solche Referenzen sind etwas, was man auch wirklich sehr interessant einsetzen kann, um Informationen zu gewinnen. Also Data Mining war ja die Überschrift von diesem Abschnitt der Vorlesung. So, ich werde beim nächsten Mal dann mit den Ameisenalgorithmen anfangen. Das geht dann nochmal wieder in die Richtung der Optimierung. Da ist es dann so, wenn Sie sich an die Partikelschwarmoptimierung erinnern, die ist im Wesentlichen für kontinuierliche Optimierung da gewesen. Wir haben ja ziemlich holprig erlebt, dass die Partikelschwarmoptimierung für TSP angewandt werden konnte. Aber das ist wirklich holprig. Also da gibt es viel, viel bessere Heuristiken. Partikelschwammoptimierung und diskrete Optimierung mag sich nicht so. Da sollte man vielleicht andere Sachen anwenden. Und da werden wir dann beim nächsten Mal diese Ameisenalgorithmen uns anschauen. Wir lassen also Ameisen über Graphen krabbeln. Und da werden wir dann halt sehen, dass gute Rundreisen rauskommen. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen eher Schluss. Aber ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Deswegen sage ich dann halt bis zum nächsten Mal. Und das neue Übungsblatt werde ich Ihnen wie immer dann heute, zumindest mit dem Hinweis per E-Mail dann zukommen lassen. Also bis dann. Tschüss.